Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Heute ist es wirklich einfach, die Nummer zu nennen. Es ist nämlich eins davor. Eins vor der 400, also die 399, die Nummer 399. Und da ist so eine Sache ja passiert, denn nächste Woche werden wir dann die 400 irgendwie haben. Und wir haben mit 400 Sendungen beim WDR, mit Computer Club 1 aufgehört und sind jetzt beim Computer Club 2 wieder bei der 400. Und irgendwann werden wir dann auch eine Fernseh-400 haben. Da sind wir jetzt bei 125 oder irgend sowas. Punkto Fernsehen. Das ist eine ganze Menge, was da als Medium da in der Welt herumgeistert und jetzt über YouTube wohl weltweit auch gesehen wird. Wir haben gute Abrufzahlen und es gibt im Moment gerade so ein richtiges Hype wieder für uns, wo wir neue Zuschauer einholen und wo wir noch mehr Spaß haben können in dem, was wir da machen. Und ich hatte...
Ja, zu dem Spaß möchte ich auch beitragen. Ich möchte mich auch begrüßen. Und möchte einfach in die Runde werfen, schön, dass ihr alle wieder da seid, dass sie oder ihr oder du oder wer auch immer uns zuhört. Und wenn der Kollege Back da von 400 Fernsehsendungen spricht, das sind ja nun locker mal 11 Jahre. Schauen wir mal, was passiert, Herr Schmitz. Was hältst du davon? Schaffen wir das?
Ich möchte erstmal alle ganz herzlich begrüßen, freue mich wieder mal, dass Sie alle dabei sind und ob wir die 400 Fernsehsendungen schaffen. Wir müssen eventuell die Frequenz erhöhen.
Ja, naja.
Jede Woche eine Sendung machen.
Ja.
Allerdings kriegen wir das kaum produziert. Das kriegen wir bei unserer Konstellation nicht gestemmt. Wir kämpfen ja jeder für uns als Einzelkämpfer mit unserem Non-Profit-Projekt und versuchen immer unsere Themen möglichst gut vorzubereiten. Klappt nicht immer, wissen wir ja.
Ich komme immer so ein bisschen zu spät, habe ich so den Eindruck mittlerweile. Denn ich hatte mir eigentlich so vor ein paar Monaten zum Ziel gesetzt, so ein bisschen spielerisch an die Sache der Bitcoins heranzugehen. Der Wolfgang Rudolf hat da schon mal so eine Sendung gemacht in puncto Bitcoins. Ich weiß gar nicht, ob er welche hat zu Hause und ob er mittlerweile schon zu den Millionären gehört. Die ist da wohl auch...
Zu Hause? Zu Hause nicht. Nein, die lagern ja irgendwo.
Ja, wo lagern die denn?
Ja, wo laufen sie denn?
Ja. In einem Electronic Wallet. In einem elektronischen Browser.
Gut, ich habe mir den Raspberry Pi geholt und dachte, mit dem käme ich zurecht. Da ging es darum, dass ich also erstmal kein Anzeigegerät für den hatte. Der will nämlich HDMI haben oder eben, so altertümliches AV. Beides wollte ich nicht. Dann habe ich darauf gewartet, dass ich HDMI, einen kleinen Monitor hatte. Der konnte aber nur HDMI ausgeben. Da war ich genauso weit. Und ich habe also noch nie was gesehen von dem Raspberry Pi. Ich habe ihm aber ein Betriebssystem drauf gespielt und habe gesehen, da blinken ja grüne Leuchtdioden. Und als ich ihn nochmal eingeschoben hatte, blinkte nichts mehr. Jetzt weiß ich nicht, ist er schon kaputt, ohne dass ich ihn auseinandergenommen hatte. Und dann hat er mich natürlich auch daran gehindert, mich mit Bitcoin-Mining Technologie auszurüsten. Es gibt nämlich so fertig gestrickte Sachen, die machen nichts anderes, so USB-Sticks, so ähnlich, machen nichts anderes als Bitcoins zu suchen. Für mich ist es noch ein böhmisches Dorf, was ein Bitcoin ist. Muss der irgendwelche mathematischen Folgen erzeugen, die einmalig sind und wird dadurch, wer macht denn da eigentlich den Bitcoin daraus? Wolfgang, weißt du das?
Oh, ja, wir hatten das ja schon mal in der Sendung drin. Das sind einfach Rechenoperationen, die da durchgeführt werden. Je schneller der Rechner, umso schneller hat man einen solchen Bitcoin dann. Das sind dann einmalige Folgen, die dann irgendwo gespeichert werden. Und dann hat man eben ein virtuelles Geld, was man gar nicht in die Hand nehmen kann. Aber
kann ich das denn abfragen, ob es das schon gibt und oder was? Oder woher weiß ich, dass irgendwas...
Hast ein Konto, weißt ja, wie viele Bitcoins du hast und du musst dann gucken, was sind die wert. Und der Wert der Bitcoins, der ändert sich ja von Tag zu Tag, manchmal extrem sprunghaft und schnell. Und obwohl jetzt einige Banken dazu übergegangen sind, gesagt haben, okay, wir nehmen das, auch einige Händler im Internet und der Zahlkumpel, wie du sagst, ja, der damit ist es ja auch möglich, sind andere dann wirklich wieder dagegen, weil darüber jetzt mittlerweile sehr viele Schwarzgeschäfte, Rauschgift und ähnliche Sachen da abgewickelt werden. Also es ist eine recht umstrittene Sache, aber als Ersatzwährung wird es von vielen genutzt und auch einige Staaten denken daran, Bitcoins offiziell anzuerkennen. Aber
also es wird ja auch rechtlich anerkannt. Es ist zum Beispiel die Firma eSports Entertainment, so ein Software-Spieleanbieter, der hat eine 1 Million US-Strafe zugestimmt, damit ein Rechtsstreit beigelegt wird, und zwar in New Jersey war das. Da hatte ein Entwickler bei denen ein Botnetz aufgebaut mit denen, das sind so Online-Spiele, den hat den Kunden Malware untergeschoben, damit deren Rechner in der Zeit, wo sie nicht gebraucht werden, Bitcoins berechnen. Und der hat in der Zeit ungefähr 30 Bitcoins, also ungefähr 3.000 US-Dollar, dabei erbeutet. Das ist dann aufgefallen, das Netz. Der Mann wurde entlassen und eben die Firma hat sich dann mit dem Generalstaatsanwalt geeinigt, dass sie gegen eine Strafe von eben 1 Million US-Dollar das Verfahren nicht weiter verfolgt wird. Also es wird ernst genommen von den
Strafverfolgungsbehörden. Ja, man hat auch Angst davor.
Ja, vor allen Dingen. Das ist ja dann, das ganze Steuersystem würde ja wackeln. Und die Mehrwertsteuer und was weiß ich, dass wenn so ein Bitcoin sich durchsetzen würde, so ohne Hintergrund, ohne staatlichen Hintergrund, wo man abschöpfen kann, was wäre das denn? Das wäre eigentlich für uns eine tolle Sache. Wäre netto gleich brutto oder wie sehen wir das?
Aber Aktien sind ja auch an sich nicht staatlich abgesichert.
Ja.
Naja.
Nee. Ich sehe das eher sowas, das ist also ein Wert, ein immaterieller Wert, der wird geschätzt und wird zurzeit sehr hoch geschätzt. Ich glaube, $800 oder sogar 1.000 Dollar pro Bitcoin im Moment. Und das ist eben ist genau wie im Spielcasino ein Chip oder eben wie eine Aktie.
Vielleicht geht es mir genauso wie diesem Engländer, dem armen Kerl, der eine Festplatte wohl weggeworfen hat, in den Müll reingeschmissen hat. Die Festplatte ist auch nicht mehr wiederzuholen. Der hatte wohl 7.500 Bitcoins in seiner ersten Phase errechnet und die sind jetzt futsch.
Ja, je nach Kurs ist das schon mal so eine Million wert, ja.
Ja, derzeit im Kurs sind das ungefähr 5,5 Millionen Euro.
Ja, also ich habe mir gedacht, nehme ich diesen Raspberry Pi, das Ding, das braucht 2,5 Watt. Damit taktet der ganz nett und so weiter. Dann hole ich mir so ein paar Mining-Sticks und stecke die da rein und lasse den wursteln und wursteln und wursteln. Und damit ich keine Stromkosten bei der RWE zu bezahlen habe, dachte ich, da hängst du ein 5 Watt Solarpanel dran. Das macht im Winter vielleicht auch noch genug, wenn ich es gut positioniere. Und dann läuft das ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und ich werde reicher und reicher. Und mein Traum eines 530er Flugzeugs von unserer Euro-Firma wird dann Realität. Hat 550 Quadratmeter Raumfläche, kann man Raumfläche ausbauen lassen da.
Raumfläche?
Was? Bodenfläche. Kann man ausbauen lassen, der könnte dann hier über Köln immer rumfliegen, muss man noch einen kleinen Hubschrauber dazu holen, wenn ich mal runter will und fliege dann wieder nach Hause oben.
Damit hast du ja das wirtschaftliche Perpetuum mobile erfunden. Denn wenn ich mir überlege, was diese Solarzelle und deine Technik da kostet und bei der Rechengeschwindigkeit des kleinen Rechners, den du da einsetzen willst, diesen Raspberry Pi, dann muss man schon sagen, du wirst also sicherlich die Anschaffungskosten für Solarzelle und Batterie und restlichen Krempel ganz schnell so innerhalb von 10 bis 20 Jahren wieder eingespielt haben. Und dann geht's an dein Flugzeug.
Ja, siehste. Aber ich glaube, da komme ich wieder zu spät, denn selbst die CT hat jetzt so ein Hauptthema gemacht mit Bitcoin, Goldrausch. Und ich glaube, da ist auch nicht viel übergeblieben an optimistischen
ja, ja, aber
muss sehr schwer sein,
reich zu werden. Stromkosten muss ich einen Nachtrag machen. Vergangenes Jahr im Dezember habe ich berichtet über meinen neuen Stromanbieter Care Energy. Das ist so eine merkwürdige Geschichte. Ein Geschäftsmann aus Österreich, der auch dort tätig ist, der hier in Deutschland in keinem Vergleichsportal auftaucht und der mir damals den Strom als Geschäftskunden für 19,5 Cent angeboten und verkauft hat. Bei meinem Verbrauch habe ich also da über 800 Euro dieses Jahr gespart gegenüber meinem örtlichen Anbieter. Nun hat diese Care Energy mir aber geschrieben, pass auf Junge, es ist alles viel teurer geworden und nun müssen wir den Preis anheben. Es gibt nicht mehr für dich 19,5, sondern 22,56 Cent pro Kilowattstunde. Da habe ich gesagt, naja, 25% draufhauen, das ist ja nur ganz schön. Und habe mal geguckt im Internet und gerechnet, aber die waren immer noch die billigsten. Das heißt also, ich wechsle nicht, ich bleibe also nach wie vor bei denen. Die Einsparung ist zwar deutlich zurückgegangen, aber es gäbe ja andere Möglichkeiten. Das, was gar nicht so allgemein bekannt ist, da habe ich mal geguckt. Also unsere Regierung, die oft genug gescholten wurde, in der Hauptsache von mir, die hat ja auch Dinge auf den Weg gebracht, die wirklich gut sind, aber die kein Schwein nutzt. Zum Beispiel, der Stromanbieter und der Netzbetreiber sind per Gesetz getrennt. Und selbst wenn das früher ein Laden war, mussten die einen zweiten aufmachen und mussten das trennen. Das heißt also, wenn ich meinen Strom bei der Firma X kaufe, dann muss diese Firma X, um den Strom zu mir nach Hause zu liefern, bei einem Netzbetreiber, der möglicherweise früher auch zur Firma X gehört, aber jetzt die Firma Y ist, sagen, pass mal auf, der Rudolf will Strom haben, so und so viel, das müssen wir durch dein Netz leiten, was kostet das? Also zahlt die Firma X für die Stromdurchleitung an mich diese Durchleitgebühren. So, und darunter leide ich dann, weil die mir das wieder in Rechnung stellen. Aber ich könnte zum Beispiel bei der Firma Y selbst einen Antrag stellen, das darf ich und die müssen auch mit mir einen Vertrag machen und sagen, pass auf, ich will Strom kaufen irgendwo, wo geht dich nichts an und den möchte ich durch deine Drähte da durchschicken. Und dann geben die mir einen Vertrag und sagen, okay, wie viel kostet im Monat 5 Euro? Gut, jetzt habe ich also die Möglichkeit, ich habe die Straße für meinen Strom jetzt gemietet, die Nutzungsgebühr dafür. Und jetzt gehe ich zu irgendeinem Stromanbieter und sage, du, pass auf, hast mit nichts was zu tun, ich will bei dir Strom kaufen. Kostet, und da sagt diese Care Energy zum Beispiel, ja, wenn das so ist, dann zahlst du nicht 22,56, sondern 12 Cent. 12 Cent statt 22? Ja gut, ich muss die Durchleitgebühr selbst zahlen. Okay, aber das rechnet sich. Dann ein bisschen weiter gedacht, wie sieht denn das aus mit den Zählern? Es gibt ja mittlerweile Klugzähler oder neudeutsch Smart Meter. Diese Klugzähler, das sind elektronische Zähler, die mit irgendwelchen Rechnern kommunizieren und jederzeit genau wissen, wie viel Strom ich verbrauche und das auch weitermelden. Damit soll man also als Endverbraucher einmal motiviert werden, Strom zu sparen oder in der Zeit, wo viel Strom da ist, diesen Strom abzunehmen und umgekehrt, wenn der Strom in der Mittagsstunde zum Beispiel, wenn die ganzen Mittagessen gekocht werden, dass man da wenig kauft. Also kann ich mir einen solchen Smart Meter holen. Da gibt es Dienstleister, die nageln mir das Ding an die Wand, klemmen das um, wollen eine jährliche Gebühr dafür haben. Die brauche ich dann allerdings wiederum nicht meinem Netzbetreiber mehr zu zahlen. Das wird also wieder billiger. So, was habe ich jetzt davon? Ja, jetzt kann ich zu meinem Stromlieferanten gehen und sagen, pass auf. Also, Durchleitgebühr bezahle ich selbst. Brauchst nur noch Strom ins Netz zu schicken. Und Zählerkram und Miete mache ich auch selbst. Hat auch der Netzbetreiber nichts mit zu tun und du auch nicht, keiner. Und wie sieht denn das jetzt aus? Und dann sagt er mir, naja, pass auf, jetzt, da ich ja genau weiß, wann du wie viel Strom abnimmst, jetzt kann ich dir den Strom auch zu den Börsenpreisen in Leipzig verkaufen, plus meinem Aufschlag. So, und dann kostet mich der Strom nochmal deutlich weniger. Denn der durchschnittliche Strompreis an der Strombörse in Leipzig liegt bei 3,5 Cent irgendwo. Das war vor 3-4 Jahren mal 5,5. Und dann schlägt er da ein bisschen was drauf und da bin ich so bei etwa 6 Cent pro Kilowattstunde. Aber nicht konstant. Es gibt ja Zeiten, da ist der Strompreis an der Strombörse in Leipzig negativ. Dann kaufe ich mir also 100 Heizlüfter, schalte die alle ein, wenn der Strompreis negativ ist, und dann bekomme ich Geld dafür. Das ist nicht nur theoretisch so, das ist wirklich so. Ist natürlich Quatsch, dass ich meinen Balkon draußen oder meinen Garten heize oder so. Das sind hier nur Cent. Aber ich will damit nur sagen, dass wenn der Strompreis hoch ist, zahle ich mehr. Wenn er niedrig ist, zahle ich weniger. Wenn er negativ ist, läuft mein Smart Meter theoretisch rückwärts. Er läuft natürlich vorwärts, das wird nur rückwärts abgerechnet, weil ich eben einen negativen Strompreis zahle. All diese Möglichkeiten sind legitim und man muss keine Angst haben, dass irgendetwas passiert. Wenn mein Stromanbieter sagt, okay, ich bin reich genug, ich mache meinen Laden dicht oder gehe pleite oder sonst etwas, dann muss der Netzbetreiber laut Gesetz die Ersatzversorgung vornehmen bei dem ortsansässigen Stromanbieter zu einem normalen Preis. Das ist dann kein günstiger Preis, aber der Standardpreis. Das heißt, man braucht keine Angst haben, dass man irgendwann im Dunkeln sitzt oder im Kalten sitzt. Man sollte wirklich sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und ich habe eine ganze Menge Anfragen bekommen von Leuten, die gesagt haben, du hast da vergangenes Jahr das und das erzählt. Wie sieht denn das jetzt aus? Die erhöhen die Preise, wir haben das damals gemacht. Und keine Angst. Bleibt erstmal bei diesen Kehrdingern da. Ich habe keinen gefunden, der billiger ist. Wenn ihr jemanden findet, dann sagt mir das. Dann möchte ich das auch gern berichten für die anderen. Und das andere, denkt mal genau darüber nach, ob ihr nicht mit eurem Netzbetreiber einen Vertrag schließt und eventuell im nächsten Schritt, man muss ja nicht alles auf einmal machen, sogar einen eigenen Zähler an die Wand nagelt, damit ihr dann wirklich günstig, sehr günstig an Strom kommt. Besser ist das. Und diese Smart Meter, die wir ja eigentlich alle bekommen sollten, was ja von der EU irgendwo so festgeschrieben worden ist, das ist dieser Laden, der da die Bananenkrümmung und Gurkenkrümmung und sowas bestimmt, die haben auch das gemacht. Die Sache ist ja längst ad absurdum geführt worden, weil alle Geräte bei uns Standby und Abschaltung und sonstige Sachen machen. Und viel mehr Strom können wir kaum sparen, ab und zu mal ein neues Gerät kaufen. Aber naja, man muss ja immer noch einen draufsetzen. Und damit diese Smart Meter dann auch finanziert werden können, wird teilweise sogar von irgendwelchen Abzockern eine Grundgebühr im Jahr von 170 Euro dafür verlangt. Wenn man der ganzen Sache entgehen will und selbst aktiv werden will und ein bisschen Mut hat zu einem Risiko, was keins ist, kann man ganz viel Geld sparen.
Ja, ja, und das Thema Smart Meter für Privatkunden, da habe ich gerade so eine Meldung gelesen und da dachte ich, brauchst du dich nicht drum zu kümmern, wenn das so ist. Die nannten das nämlich, ist eine moderne Rosttäuscherei. Denn Smart Meter haben für den Privatkunden keinen wirtschaftlichen Nutzen. Sinnvoll sind sie im Bereich der Industriekunden und bis zur Ortsnetzstation. Nützlich für die Verteilnetzbetreiber, die wollen jedoch für die Infrastruktur nicht bezahlen. Daher sollten jetzt die privaten Endverbraucher zur Kasse gebeten werden.
Das ist ja auch alles richtig, aber in dem Moment, wo du selbst dann den Strom kaufst und die Durchleitung hast, wenn du sagst, okay, ich habe einen festen Vertrag, einen festen Anbieter und der macht auch die Durchleitung und alles für mich, dann nutzt dir diese Klugmesser da überhaupt nichts. Dann ist das rausgeschmissenes Geld. Außer, dass er dich überwacht und dass die anderen dann wirklich dann geplanter einkaufen können, ihren Strom. Aber wenn man die Sache umdreht, dann haben wir was davon. Wir als Endverbraucher.
Also müssten wir so eine
eigene... Also wir haben nicht nur Vorteile dadurch. durch diese Gesetzesänderung, dass der Netzbetreiber und der Stromversorger zwei Firmen, unterschiedliche Firmen sein müssen, waren wir hier gezwungen, bei uns im Dorf unsere Stromgenossenschaft aufzulösen. Denn das hätte sich wirtschaftlich nicht mehr gerechnet. Hier wurde 1800 irgendwas, weil das RWE das Gebiet nicht versorgen wollte, von den Bauern, die hier saßen, eine Stromgenossenschaft gegründet. Und die haben wir dieses Jahr auflösen müssen. Denn wir hätten zwei getrennte Firmen, keine Genossenschaft mehr. Die Genossenschaft hätte zwei Firmen gründen müssen. Eine, die den Strom einkauft und eine, die das Netz betreibt. Und das hätte sich nicht mehr gerechnet. Deswegen musste leider eine, die auch gesellschaftlich hier im Dorf aktiv waren, eine Genossenschaft aufgelöst
werden. Jetzt seid ihr wieder bei RWE oder was?
Ja, es gibt hier ein Gemeindewerk, das macht das. Das hat auch das Aktivkapital der Genossenschaft.
Also was brauchen wir denn? Da brauchen wir da Einzelpersonen, sowas wie Rudolf, der nachher die Geschäfte da macht.
Nee, ich will keine Geschäfte für euch machen. Ich will selbst Geld verdienen und jeder soll sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und sich nicht auf...
Kann das denn jeder?
Das kann und darf jeder. Ja, die gesetzlichen Grundlagen sind da.
Apropos gesetzliche Grundlagen. Der Spiegel hat angeblich Informationen, dass im Koalitionsvertrag steht, dass für intelligente Zähler bis zu 72 Euro pro Jahr als Zwangsabgabe.
Was für ein Schwachkopf hat das denn wieder verfügt? Das sind irgendwelche Lobbyarbeiten gewesen. So ein Zähler kostet noch nicht mal 170 Euro neu im Einkauf für diese Firmen. So, und dann wollen die sich das Ding da in 2,5 Jahren finanzieren lassen und dann machen sie richtig Kasse. Wer hat den Politikern diesen Scheiß wieder oder wer hat Politiker bezahlt oder darf man das jetzt sagen? Weiß ich gar nicht. Nee, natürlich werden Politiker nicht bezahlt, obwohl Bestechung von Politikern ja gar nicht strafbar ist. Aber das zu unterstellen ist strafbar. Das ist aber absurd, oder? Naja, egal. Das ist natürlich Quark, sowas. Psst, psst.
Ja.
Ja. Aber da sowas wird kommen.
Ja, aber da muss man sich wenn man sich da richtig drum kümmert. Ich glaube, da kann man wirklich Geld sparen. Ne? Und es macht, glaube ich, auch Spaß, so ein kleiner Manager zu werden, der seinen Strom
da managt. Ich manage, du managest.
Da musst du dann aber ganz schnell rechnen können, weißt du?
Ja, Kopf rechnen.
Da brauchst du zum Beispiel einen Quantencomputer für.
Ach du, hier hast du wieder einen Übergang.
Die ja bis jetzt.
Da hat er seinen Übergang. Ja, gut. Eins, gut. Er hat ihn.
Gut, der ist auch wieder an Haaren herbeigezogen. Aber wir wollen ja nicht nur über Strom reden, sondern auch mal über Forschung. Und zwar die Universität Kassel. Die Frau Professor Christiane Koch hat mit ihrem Team einen Algorithmus entwickelt, von dem sie glaubt, dass uns das dem Quantencomputer ein wenig näher bringt. Die Siliziumcomputer, die wir heute haben, kennen ja nur 0 und 1. Diese sogenannten Qubits, also diese kleinsten Informationseinheiten in einem Quantencomputer, kennen natürlich zur gleichen Zeit mehrere Zustände. Man kann sich vorstellen, eine Kugel kann verschiedene Spins haben, sie kann in verschiedenen Richtungen gleichzeitig drehen. Und das geht alles damit. Man kann also nach oben, unten schalten, man kann durch die Rotation aufnehmen und sowas. Wenn man in diese Quantengrößen reinkommt. Das Rechnen damit ist, wenn man das dann mal programmieren kann, richtig schnell. Die sind um Exponentialgrößen schneller als normale lineare Computer. Es gibt allerdings einen Nachteil. Diese Informationen, die in der Quantenwelt rumlaufen, sind sehr, sehr schwer auszulesen. So sagt man, das muss ja klassisch, man muss also irgendwie so 0 oder 1 wieder rauskommen. Und je mehr Zustände so ein Qubit kann, desto mühsamer und aufwendiger ist es, den logischen Zustand wieder rauszuholen. Man sagt zum Beispiel, dass es schon bei einigen Qubits mehrere Tage dauern kann. Die 3 Qubits zum Beispiel überprüfen, um die zu überprüfen, braucht man 2 Milliarden Messungen. Pro Messung eine Mikrosekunde, nehmen wir an, da wäre das ungefähr eine Stunde für 3 Qubits. 8 Qubits würden bei dieser Messzeit ungefähr ein Jahr erfordern, um die auszulesen. Damit wären dann natürlich das, was der Quantencomputer kann, schon wieder ad absurdum geführt.
Sollte man denn besser Bitcoins rechnen lassen? Das ist ja vielleicht erfolgreich.
Ja gut, aber die Ergebnisse müssen dann ja auch wieder irgendwo raus. Das ist ja der Trick dabei. Und die Mathematiker sagen jetzt, wenn man diese mathematischen Eigenschaften dieser Quantenoperationen geschickt miteinander verknüpft und geschickt ausnutzt, was da möglich ist, könnte man die Messzeit deutlich reduzieren. So würden diese 8 Qubit, die ja im Moment dann noch ungefähr ein Jahr dauern, ungefähr nur noch 3 Tage dauern zu überprüfen. Das heißt also, man wäre dann schon um Faktor 300 schneller als heute. Diese was die sich ausgedacht haben, wollen sie jetzt im Rahmen einer praktischen Studie erproben. Und wenn das denn geht, sind wir wirklich dem Quantencomputer ein bisschen näher. Ich meine, wir sind immer noch um Größenordnung zu langsam bei dem Auslesen, Bestimmen der Zustände, Quantenzustände. Aber wir kommen dem näher. Auch die Saarländer sind da an Verfahren dran. Es gibt dieses Quantenzeug, ist ja alles ein wenig seltsam. Solange wir noch in unserer normalen Welt sind, kennen wir unsere Naturgesetze. Die sind alle beschrieben worden. Und je kleiner es wird, da gibt es irgendwo einen Punkt, da stimmen unsere ganzen physikalischen Gesetze, die wir kennen, nicht mehr. Da gelten die Quantengesetze, die ja auch irgendwo definiert sind. Bloß, man weiß bis heute noch nicht genau, in welcher Dimension dieses Umschalten erfolgt. Also wie viele Atome oder Elektronen oder Lichtquanten oder sowas brauche ich, damit noch die Quantengesetze gelten. Und wenn mehr dazukommen, dann gelten eben wieder plötzlich die physikalischen Gesetze. Und an so Sachen arbeiten mit einigen Tricks die Forscher an der Uni Saarbrücken. Die haben im Prinzip eine Art Supraleiter, der aus einer Reihenschaltung von Kondensatoren und Spulen besteht und können mit so sogenannten Metamaterialien, die besondere Lichtbrechung, eine ganz besondere Lichtbrechung haben, die größer ist als in der normalen Welt, können die ja Quanten einfangen, eine bestimmte Anzahl von Quanten einfangen und die Gesetzmäßigkeiten untersuchen. Und die hoffen, damit festzustellen, wo denn nun der kritische Punkt ist, also wie viel Qubits ich in einen Quantencomputer einbauen kann, bevor er dann nicht mehr als Quantencomputer arbeitet. Hochinteressante, spannende Sachen, die passieren, die alle noch sehr, sehr theoretisch sind. Aber wir haben ja auch erlebt in unserer beruflichen Karriere, dass viele Sachen, die theoretisch beschrieben wurden, plötzlich Wirklichkeit waren, ja, und dass sie plötzlich zum Alltag gehörten. Als Shockley den ersten Transistor.
Wenn Leute sich überlegen, dass man vielleicht ein Mobiltelefon selbst bauen kann, die sollten mal auf GitHub gucken, GitHub. Da hat David Mellis vom MIT, einer der Väter des Arduino, eine Bauanleitung hinterlegt, wie man mit einem Arduino und einem GSM-Shield ein eigenes Mobiltelefon, welches funktioniert, bauen kann. Er nimmt dazu ein rotes LED-Display, was recht gut aussieht. Man muss natürlich ein Gehäuse dazu bauen und so weiter. Und das Programm, was er dazu geschrieben hat, damit kann man also telefonieren im normalen GSM-Netz. Damit kann man SMS verschicken und man hat auch ein Telefonbuch drin. Gut, wenn man die Einzelteile alles kaufen muss, wenn man nichts in der Krabbelkiste hat, dann liegt es so bei 130 Euro herum. Wenn man aber ein Arduino hat und noch ein paar Sachen, kommt man deutlich unter 100 Euro. Aber der Spaß ist natürlich riesig, wenn man ein eigenes Mobiltelefon, welches funktioniert, zusammenbauen kann. Ob man es betreiben darf, das ist noch eine andere Frage. Aber da dieses GSM-Shield zugelassen ist, sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Und dort könnte man eigene Verschlüsselungsalgorithmen implementieren, die weder die NSA noch unsere deutschen Schlapphüte kennen. Damit hätte man ein sicheres Telefon, was einen Bruchteil des jetzigen Telefons unserer Kanzlerin kostet, die ja nun die leidvolle Erfahrung gemacht hat oder endlich mal klug geworden ist und jetzt nicht mehr mit einem normalen Telefon durch die Gegend latscht.
Ja, natürlich auch keine Partner mehr dann hat, die vielleicht anrufen will.
Aber ich könnte dir dann ein Key schicken, wenn du dein Telefon auch selbst gebaut hast und wir verschlüsseln und entschlüsseln ganz lustig und alle anderen stehen da draußen und hören nur merkwürdiges.
Also da könnten wir auf jeden Fall die Aufmerksamkeit von der NSA erreichen, das wüssten wir dann. Die würden an uns herumknacken und nichts hinkriegen.
Ich stelle mir gerade vor, wie unsere Bundeskanzlerin mit so einem selbstgebauten Telefon, am besten noch so eine Platine mit so einem Display und so eine Tastatur, die einfach nur draufgeklebt ist, rumläuft und versucht damit zu telefonieren und zu SMS.
Das ist ja kein großes Problem eigentlich.
Das ist ein die ist zwar Physikerin, aber ob die weiß, wie eine Platine aussieht.
Sollte sie eigentlich. Unser Thomas Ritter, der Shop-Betreiber, der weiß wahrscheinlich auch nicht so genau, wie eine Platine aussieht. Deswegen verkauft er keine. Aber Regenschirme, Käppis, Schals bei diesem schönen Wetter, was wir im Moment haben.
So Handys.
Und so weiter.
So Handys.
Als Bausatz, ja. Die gibt es aber noch nicht als Bausatz. Okay, ich denke, wir machen Schluss. Genau. Wir haben genug. Wie hat der Gabriel pflegelhaft gesagt? Hör auf mit dem Quatsch.
Ja.
Und tschüss.
Und tschüss. Zickezack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.